Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Letzte Woche hat nach dem Ständerat auch der Nationalrat entschieden, bis 2013 bleibt in der Schweiz der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen für kommerzielle Zwecke verboten. 2005 hatte das Schweizer Volk für ein 5-jähriges Moratorium gestimmt. Das Moratorium wird nun so lange verlängert, bis Resultate vorliegen des Nationalen Forschungsprogramm 59 zu Nutzen und Risiken der Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen. Gentechnologie im Schulzimmer heißt eines der Teilprojekte. Darin wird erforscht, ob praktische Erfahrungen mit Gentechnologie im Schullabor und Ethikunterricht die Schülerinnen und Schüler zu einem, Zitat, selbstständigeren moralischen Urteil bringen kann. Aufklärung, sagen die einen. Manipulation befürchten die anderen. Pascal Bieber hat sich umgehört.
Es wäre dringend Bedarf, die Biotechnologie an Schulen einzuführen. Also ob jetzt das Laborerfahrung ist oder Ethiktage.
Philipp Erni, Projektleiter.
In unseren Lehrmitteln wird es kaum diskutiert. Die Gentechnik ist ein Tabu in unserer Gesellschaft und das darf kein Tabu sein. Es muss in unser Erziehungswesen einfließen.
Ich denke, es ist sehr nützlich, vor allem wenn man am Anfang keine Meinung hat und auch keine Ahnung über das Thema.
Arlette Müller, Gymnasiastin.
Also auch der Forschungstag, den wir hatten, ist sehr nützlich gewesen, wenn man sieht, wie einfach es eigentlich ist, dass es keine Magie ist oder irgendetwas. Und der Ethiktag ist sicher auch wichtig, dass man beide Seiten hört. Das ist jetzt auch da sehr gut aufgebaut gewesen, dass man wirklich Greenpeace hat und eine Grossfirma. Es ist eine gute Sache.
Daraus haben wir dann erfahren, dass an uns soll ausprobiert werden, ob wir unsere Meinung zur Gentechnik ändern, wenn wir die Versuche durchführen. Wenn wir Unterricht haben in Ethik oder eben Laborarbeit.
Laurin Redding, Gymnasiast.
Und wir sehen das als, vielleicht ein böser Begriff, aber wir sehen das fast als Gehirnwäsche eigentlich.
Immer wieder hört man von politischer Seite, ja, das müssen wir richten in der Schule. Und dann haben wir dann in 20 Jahren dieses Problem gelöst. Also man schiebt ein gesellschaftliches, politisches Problem auf die Schule ab, weil man erwartet, dort erreicht man am meisten. Vielleicht mit dem Hintergedanken, die Jugendlichen sind formbar, die kann man besser beeinflussen.
Regula Kiburz-Graber, Bildungsforscherin.
Das ist natürlich absolut gefährlich. Da muss sich auch das Bildungswesen verweigern, sich so vereinnahmen zu lassen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass in einer demokratischen Gesellschaft die zukünftigen Bürgerinnen und Bürger auch eine gute Bildung genießen können müssen, damit sie später auch in der Lage sind, verantwortungsvoll zu handeln. Aber das heißt dann nicht, dass sie in eine bestimmte Richtung verantwortungsvoll handeln sollen, denn das liegt dann wieder bei der Selbstbestimmung der Individuen.
Ein Labor der ETH Zürich. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse G3H der alten Kantonsschule Aarau tragen weiße Labormäntel und Schutzbrillen. Sie zerkleinern in Mörsern Teile von Weizenpflanzen. Das Ziel? Herausfinden, ob ihre Pflanzenprobe gentechnisch verändert ist oder nicht.
Also jetzt kommt da 700 Mikroliter Isopranol zu der einen Phase, die wir vorher wegzentrifugiert haben. Und als nächstes...
Normalerweise
sieht
man da so die eine Wolke.
Es gab Platz gehabt und das nächste, jetzt durch Schwerkräfte kaputt gehen lassen. Zwei Minuten, also und los.
Bei diesen Labortagen ging es darum, dass die Schüler lernen, selber Gentechnik anzuwenden. Da hatten wir einen gentechnisch veränderten Weizen, einen nicht gentechnisch veränderten Weizen und die Schüler mussten dann herausfinden, welcher wirklich der gentechnisch veränderte ist. Und dazu haben sie dann auch die Techniken zur Verfügung gehabt, um diese herauszufinden und das hat den meisten, glaube ich, noch recht Spaß gemacht.
Philipp Erni ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Umweltentscheidungen der ETH Zürich und leitet das Projekt Gentechnologie im Schulzimmer des Nationalen Forschungsprogramms 59 zu Chancen und Risiken der Freisetzung von gentechnisch veränderten Pflanzen. Das Forschungsprogramm beschäftigt sich mit der sogenannten grünen Gentechnologie, also der Gentechnologie an Nutzpflanzen. Philipp Erni bekommt vom Nationalfonds rund 400.000 Franken, um mit etwa 20 Klassen Labor- und Ethiktage durchzuführen.
Uns interessiert vor allem, ob wir mit unserer Schulintervention, die besteht aus zwei Labortagen und einem Ethiktag, ob diese eine Veränderung bewirken in Bezug auf das Wissen der Schüler und in Bezug auf die moralische Argumentation. Und das kann eine Veränderung sein im positiven oder im negativen Sinne in Bezug auf die Gentechnik. Aber uns interessiert, gibt es eine Veränderung, die stattfindet über eine solche gezielte Intervention oder gibt es keine Veränderung? Und das ist eigentlich die wissenschaftliche Fragestellung.
Praktische Erfahrung also mit einer stark umstrittenen Technologie. Die Schülerinnen und Schüler sollen selber gentechnische Experimente durchführen können und damit die Angst vor der Technologie verlieren. Und sie sollen lernen, was genau dabei auf biologischer Ebene passiert. Eigene Erfahrung statt Polarisierung.
Die Wurzel dieser gewachsenen Polarisierung liegt auch im Erziehungswesen, wo häufig das Thema Gentechnik sehr oberflächlich behandelt wird. Und man zeigt einen Dokumentarfilm, wo die guten und die bösen Akteure gezeigt werden. Aber es findet kein kritischer Diskurs statt. Das ist mir nämlich so aufgefallen. Und vor allem ist mir eben auch aufgefallen, dass währenddem in Deutschland schon sehr viele Initiativen gestartet wurden, um Gentechnik an die Schulen zu bringen, ist in der Schweiz eigentlich noch relativ wenig passiert. Hier ist es vor allem Novartis und Roche, die den Schulen eine praktische Erfahrung mit grünen Gentechnik offerieren. Aber auf kantonaler Ebene wie auch auf föderaler Ebene ist eigentlich noch relativ wenig passiert.
Philipp Erni vergleicht dabei die Gentechnologie mit anderen Technologien, die viel schneller in die Stundenpläne der Schule eingeflossen seien.
Vor allem, wenn man das vergleicht mit dem Aufkommen der Chemie vor 50, 60 Jahren, wo überall Chemielabors eingerichtet wurden, oder mit dem Aufkommen des Computers in den 80er Jahren, wo überall Computerräume eingerichtet wurden, ist eigentlich noch fast gar nichts gemacht worden mit dem Aufkommen der Biotechnologie, die ja auch eine Plattformtechnologie ist, die verschiedene Lebensbereiche beeinflusst und verändert. Und man sollte die Schüler auf diese Veränderungen vorbereiten. Wir berufen uns da natürlich auch auf verschiedene Erziehungstheorien, insbesondere Piaget, der argumentiert hat, dass das Kind seine eigenen Regeln entwickeln muss, auch mit Hilfe von praktischer Erfahrung.
Mit der praktischen Erfahrung geht allerdings noch nicht zwingend ein Erkenntnisgewinn einher, wie ein Blick in die Klasse G3H der alten Kantonsschule Aarau zeigt.
Was ist jetzt das, was ihr da reintut?
Extraktionspuffer.
Und warum?
Keine Ahnung.
Ich finde es einfach wirklich schlecht erklärt. Und irgendwie, ich habe jetzt noch grosse Ahnung, was ich alles genau mache. Ich mache es einfach, weil es da innen steht. Ich habe es einfach genau gern so wirklich erklärt und so.
Mit Erfahrung allein sei noch nichts gewonnen, sagt auch Regula Kibutz-Graber, Professorin für Gymnasialpädagogik an der Universität Zürich.
Es reicht nicht aus, wenn man das nur durchführen lässt, sondern es braucht immer auch das darüber nachdenken, warum macht man eigentlich solche Experimente, was hat man für Hypothesen, was will man herausfinden, welche Methoden werden eingesetzt, was machen wir mit den Ergebnissen, wie müssen Ergebnisse interpretiert werden, wie kann man sie interpretieren, wie unterschiedlich kann man sie interpretieren. Gerade bei diesem Thema spielt das auch eine ganz große Rolle. Es ist nicht so, dass Interpretation gesetzt ist, mit dem das Ergebnisse generiert werden. Das sind alles Teile, die zu einem Experimentalansatz im Unterricht gehören.
Eigene Erfahrungen müssen also immer auch von eigener Reflexion begleitet sein, sagt Regula Kibutz-Graber.
Wenn Unterricht sich darauf beschränkt, dass Schülerinnen und Schüler im Sinne eines Kochbuchgebrauchs einfach das Kochbuch umsetzen. Da steht ein Rezept und das macht man so, wird zum Teil auch an der Hochschule mit Studierenden so gemacht, dann reicht das bei weitem nicht aus, weil sie dann das Wesentliche eines Experiments gar nicht mitkriegen.
Das weiß auch Philipp Erni und hat deshalb zusätzlich einen Ethiktag in sein Forschungsprojekt eingebaut.
Also auf jeden Fall ist es nicht so, dass eine Erfahrung im Labor automatisch das moralische Urteil verändert. Also man muss es einbetten können in einen sozioökonomischen, ethischen Kontext. Und das ist auch ein bisschen die Erfahrung, die wir gemacht haben. Die Schüler fanden das spannend, ein bisschen zu experimentieren, aber das waren alles sehr abstrakte Sachen. Also die Biotechnologie im Labor ist ja nicht wirklich sichtbar. Es gibt einfach allerlei Indikatoren, wo man irgendetwas messen kann. Aber man verliert zumindest eine gewisse Angst vor der Technologie. Also viele haben Vorstellungen von transgenen Pflanzen gehabt, die geprägt sind von Frankenfood oder was auch immer, und plötzlich sehen sie da eine Gentech-Pflanze, die überhaupt sich nicht unterscheidet von einer normalen Pflanze, also vom reinen Anblick her.
Trotzdem hält Philipp Erni daran fest, dass die konkrete Erfahrung dazugehöre.
Eine konkrete Erfahrung mit grüner Gentechnik ist absolut zentral für die moralische Urteilsbildung. Weil erst durch eine konkrete Erfahrung wissen wir überhaupt, wovon wir sprechen. Und wenn wir nie konfrontiert werden mit der grünen Gentechnik, wenn wir nur über Sekundärquellen bestimmte Perspektiven mitkriegen, aber die nicht selber überprüfen können, wenn wir einfach uns nur orientieren an irgendwelchen politischen Parteien oder Interessenorganisationen, die ja nicht unbedingt ein neutrales Bild der Gentechnik vermitteln wollen, sondern eines, das auch ihren Interessen dient, dann haben wir meistens eine fremdbestimmte Moral. Also wir können uns kein eigenständiges Urteil bilden, wenn wir nicht uns konkret und selbstständig und auch praxisorientiert mit dieser Technologie auseinandersetzen.
Doch dass ausgerechnet die ETH in diesem Forschungsprojekt die neutrale Information servieren soll, die ETH, die im selben nationalen Forschungsprogramm auch Freisetzungsversuche zu Forschungszwecken durchführt, das weckt Argwohn. Zum Beispiel beim Gymnasiasten Laurin Redding von der Klasse G3H.
Und der Punkt, den wir sehr kritisch finden, ist, dass es eigentlich zu der gleichen Studie gehört, wie die, die Feldversuche machen. Und daraus haben wir dann erfahren, dass an uns soll ausprobiert werden, ob wir unsere Meinung zur Gentechnik ändern, wenn wir die Versuche durchführen. Oder wenn uns die ETH erklärt, wie das funktioniert. Wenn wir Unterricht haben in Ethik oder eben Laborarbeit. Und wir sehen das als, vielleicht ein böser Begriff, aber wir sehen das fast als Gehirnwäsche eigentlich. Anscheinend ist es wirklich so, dass wir auch probiert werden zu überzeugen, ob das funktioniert, ob Schüler können überzeugt werden, dass sie Gentechnik noch einen gut finden oder akzeptieren. Und das finden wir sehr bedenklich eigentlich. Ja.
Die Schülerinnen und Schüler beeinflussen, das wolle er auf keinen Fall, sagt der Projektleiter Philipp Erni ein paar Tage später am Ethiktag in der Aula der alten Kantonsschule Aarau.
Ich war ja letzten Montag da, ein bisschen über die sozioökonomischen Aspekte geredet von der Gentechnik, und heute geht es eben um die Ethik. Und wenn es um die Ethik geht, ist es nicht so, dass wir euch vorschreiben wollen, was jetzt richtig und was falsch ist, was ihr machen sollt, sondern es geht einfach darum, euch mal verschiedene Sichtweisen darzustellen und verschiedene Theorien und Argumente, die ihr eben auch verwendet könnt. Es geht darum, dass ihr lernt, wie ihr eure eigenen ethischen Argumente kategorisieren könnt.
Was folgt, ist eine anspruchsvolle Einführung in die Ethik unter dem Titel «Wie bilden wir uns ein moralisches Urteil?». Im Schnellzugstempo geht es von Philosoph zu Philosoph, von Immanuel Kant zu Descartes, von Jürgen Habermas zu Spinoza, mit einem Exkurs zum spirituellen Weltbild der Maori. Das Ziel? Verschiedene moralische Argumentationsweisen kennenlernen und sie in Bezug auf Gentechnologie anwenden, sagt Projektleiter Philipp Erni.
Wir haben das Gefühl, es ist eine gesellschaftliche Verantwortung, dass man den Schülern nicht nur eine Perspektive zeigt, sondern mehrere Perspektiven, dass die Schüler lernen aus verschiedenen Perspektiven zu argumentieren und sich dadurch eben auch ein selbstständigeres moralisches Urteil bilden können. Es ist von mir aus gesehen die Aufgabe der Wissenschaft, dass sie hier eine aufklärende Rolle einnimmt. Das heißt nicht, dass wir den Schülern sagen, dass Gentechnik gut oder schlecht ist, aber dass wir sie mit allen Argumenten sowohl auf der Pro- wie auf der Kontraseite konfrontieren und sie auch mit diesen Argumenten spielen lassen. In einem Rollenspiel zum Beispiel, wo sie dann eine spezielle Position einnehmen müssen und die Gegenposition von ihren Argumenten überzeugen sollen, auch wenn es nicht ihre eigenen Überzeugungen sind.
In der Aula der alten Kantonsschule Aarau machen sich Schülerinnen und Schüler bereit fürs Rollenspiel. Es geht um den Einsatz von Gentechnologie in Entwicklungsländern.
Gut, ich möchte euch herzlich begrüßen zu dieser Podiumsdiskussion. Wir wissen, Gentechnik ist eine sehr kontroverse Debatte, vor allem wenn es um grüne Gentechnik geht. Und da gibt es sehr viele Meinungen, vor allem wenn es darum geht, ob das etwas sinnvoll ist für Entwicklungsländer. Wir in der Schweiz haben das Gefühl, wir brauchen das momentan nicht. Wir können ohne Probleme mit Biolandbau leben. Aber die Frage ist auch, was ist mit Entwicklungsländern? Soll das dort gefördert werden? Soll es nicht gefördert werden? Was ist mit den Schweizer Pflanzenforschern? Es gibt sehr viele, die sehr talentiert sind, sehr gute Arbeit gemacht haben in der Schweiz. Haben die überhaupt eine Zukunft da? Oder müssen sie ins Ausland gehen? Diese Themen werden in dieser Diskussion behandelt. Es geht um einen Feldversuch in Nigeria mit einer gentechnisch veränderten, virusresistenten Maniok.
In diesen Rollenspiel, wo ein Feldversuch diskutiert, der in Nigeria stattfinden soll, mit virusresistentem Maniok. Und dieser Maniok wurde an der ETH entwickelt. Und der soll jetzt mit Hilfe von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit der DEZA in Nigeria durchgeführt werden.
Die Podiumsdiskussion ist gespielt. Das Projekt aber gibt es tatsächlich. Philipp Erni hat daraus ein Argumentarium für die Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer zusammengestellt.
In diesem Rollenspiel musste jemand den Pflanzenforscher der ETH spielen, der eben argumentiert, dass so ein Produkt sinnvoll ist für die Bauern dort unten, dass es eine Zusammenarbeit gibt mit einer lokalen Universität. Und die sind auch der Überzeugung, dass sowas wertvoll ist. Und es handelt sich ja nur um einen Feldversuch, um mehr über die Risiken herauszufinden. Dann haben wir einen Vertreter von Syngenta, der sagt, sie seien zwar keine Wohltätigkeitsinstitution, aber sie würden gerne die Technologie zur Verfügung stellen, für das so ein neues Produkt an die Kleinbauern gratis vergeben werden könnte. Und dann haben wir natürlich die Gegner. Wir haben Greenpeace, die natürlich sagen, es gäbe da andere Methoden. Man brauche keine grüne Gentechnik in Entwicklungsländern. Und dann haben wir noch einen Ethikprofessor, der auch sich gegen so einen Feldversuch ausspricht, weil er eben der Industrie nicht traut, dass sie da ganz uneigennützige Motive hätte. Und schließlich haben wir eben die DEZA-Vertreterin, die dann entscheiden muss, wie sie jetzt diese Argumente pro und contra interpretieren soll und wie sie eben in diesem speziellen Fall dann entscheiden sollen, wenn es um so einen Feldversuch geht.
Also ich möchte nochmal klar definieren, was Ziel von dieser Unterhaltung ist. Und zwar habe ich euch eigentlich eingeladen, weil ich möchte überprüfen, ob die Haltung von der DEZA gegenüber dieser neuen Technologie, ob die noch okay ist oder ob die wirklich muss revidiert werden. Und ich möchte euch schon unseren Standpunkt klar machen. Und zwar haben wir aufgrund von der allgemeinen Ablehnung in der Schweizer Bevölkerung gegenüber der Gentechnologie eigentlich beschlossen, dass wir dort nicht mehr Geld herspenden wollen, weil das ja immerhin das Geld ist von den Schweizer Steuerzahler. Und dass sich da zuerst etwas müsste an dieser Einstellung ändern, bevor wir wieder könnten mit gutem Gewissen Geld spenden. Zudem sind halt auch sehr viele, sagen wir mal, einflussreiche Politiker, die sich eher gegen Gentechnologie aussprechen.
Also wir finden einfach, man muss natürlich unterscheiden, halt schon zwischen der Schweiz und in Nigeria. Klar, da ist es abgelehnt worden, aber uns geht es auch relativ gut. Aber wenn wir jetzt fast kein Essen hätten, dann würden wir sicher auch auf den Versuch zurückgreifen und das ausprobieren, anstatt einfach zu verhungern. Also ich als Mitarbeiter von der Syngenta finde das ein sehr gutes Projekt. Es verdient ja schlussendlich auch niemand etwas dran. Es ist wirklich, es wird nur für das Wohl der Menschheit gesorgt. Und ich denke, man hat bis jetzt noch keinen anderen Lösungsansatz gefunden, der wirklich positiv ist. Und vielleicht sollte man einfach mal etwas Neues wagen. Und vielleicht klappt's.
Wir sind ja schon menschenliebende Leute, oder? Und darum, aber man kann das natürlich auch so sehen, wenn ihr das nicht würdet machen, dann würdet ihr ganz schnell das Image bekommen, dass ihr die einfach verhungern lasst, obwohl ihr Technologie hättet, oder? Also, sie machen das ganz bewusst aus Imagegründen und sicher nicht aus irgendwelchen Menschenliebegründen. Es geht nicht einfach um Profit.
Das sind jetzt also wirklich ein bisschen, bodenlose Vorwürfe. Also, die haben keine Substanz, wenn ihr uns sagt, dass wir irgendein wirtschaftliches Interesse da haben. Weil wir sind bereit, da Geld zu investieren, ohne dass wir etwas zurückbekommen. Und ich meine, wir sind ein wirtschaftliches Unternehmen. Wir müssen unsere Mitarbeiter zahlen, die an dem Projekt werden beteiligt sein. Und finde ich doch ein bisschen eine Frechheit von der Greenpeace.
Die Schülerinnen und Schüler der alten Kantonsschule Aarau debattieren eine geschlagene Stunde lang. Wie gehört, nicht ohne Ironie. Sie hören Kontext zum Thema «Gehört Gentechnologie ins Schulzimmer?». Gelangen Schülerinnen und Schüler zu einem differenzierteren moralischen Urteil zu Gentechnologie, wenn sie selber mit dieser Technologie hantiert haben, dazu Ethikunterricht bekommen und sich in Rollenspielen in Perspektivenübernahme geübt haben? Das will der ETH-Forscher Philipp Erni in seinem Forschungsprojekt herausfinden.
Also wir erhoffen uns dabei, dass es einen Übergang gibt von einer eher konventionellen Moral, wo der Schüler einfach sagt, ja, man soll das machen, also man soll das nicht machen. Wobei eben das Man sich immer auf eine höhere moralische Instanz bezieht, ob das jetzt die öffentliche Meinung ist, das Gesetz oder eine Volksabstimmung oder was auch immer. Also man entscheidet eigentlich nicht selbst, sondern man nimmt Bezug auf eine höhere Instanz. Und wir wollen, dass die Schüler selbst lernen, auch diese höhere Instanz kritisch zu betrachten, indem sie eben auch andere Perspektiven sehen. Und je mehr verschiedene Perspektiven sie begreifen und verstehen, desto mehr, glauben wir, kommen sie auch zu einem selbstständigeren Urteil.
Ob Philipp Ernis Programm so wirkt, wie er sich das vorstellt, das wird sich erst in den Auswertungen Ende dieses Jahres zeigen. Im Moment schließt Philipp Erni gerade die Projekttage an den Schulen ab. Dass es solche Anstöße wie jenen von Philipp Erni vielleicht gar nicht bedarf, das glaubt Bildungsforscherin Regula Kiburz-Graber aufgrund eigener Forschung zum Thema.
Wir haben vor einiger Zeit eine Studie gemacht, wo wir Klassengespräche untersucht haben. Und wir haben da festgestellt, in den Klassengesprächen, die sehr detailliert ausgewertet worden sind, dass Schülerinnen und Schüler gar nicht gebeten oder eingeladen werden müssen, Perspektiven zu verändern, sich einzustellen, sondern die haben wirklich ganz viele Argumente gebracht, eben im Sinne von, ja, das kann durchaus zum Guten kommen, da kann man die Ernährungsprobleme vielleicht lösen und so weiter. Es ist aber immer auch das Aber gekommen. Es scheint so, dass die Schülerinnen und Schüler auch von sich aus diese verschiedenen Perspektiven einnehmen,
sagt die Bildungsforscherin Regula Kiburz-Graber. Philipp Erni widerspricht. Die Bereitschaft zum Perspektivenwechsel sei noch immer zu wenig ausgeprägt, sagt er im Gespräch.
Es kommt diese emotionale Reaktion, die eigentlich eine sachliche Diskussion gar nicht mehr notwendig macht, weil man hat sich ja bereits eine Meinung gebildet und man muss lernen, das Ganze herunterzubrechen auf verschiedene Möglichkeiten. Und ich meine, die Biotechnologie, das kann man nicht behandeln wie Giftmüll. Also Giftmüll hat wirklich nur Risiken, nur schafft Probleme, und die Biotechnologie kann auch Probleme lösen. Also gerade wenn es um Klimawandel geht, trockenheitsresistente Pflanzen, salztolerante Pflanzen, niemand kann abstreiten, dass es da ein Potenzial gibt. Und wenn das tabuisiert wird, dann schaffen wir auch neue Risiken, weil wir können nicht einfach den Status quo weiterführen. Das wissen wir alle, wir sind nicht nachhaltig momentan. Wir müssen nach Lösungen finden, die uns unsere Gesellschaft nachhaltiger machen. Und da kann Biotechnologie in bestimmten Bereichen vielleicht einen Beitrag leisten.
Das klingt jetzt etwas, als wäre eine moralisch höhere Stufe, wenn man einfach auch die positiven Seiten der Gentechnologie sieht.
Das hängt natürlich immer von Land zu Land ab. Ich glaube, in Amerika wäre es eher umgekehrt. Dort hat man seit 15 Jahren diese Produkte jetzt angebaut, ohne große Diskussion. Und ein moralischer Fortschritt in Amerika wäre vielleicht, mehr über die Risiken zu diskutieren, weil dort sind lange Zeit die Risiken tabuisiert worden, während dann bei uns die Nutzen tabuisiert werden. Also je nachdem, von welcher Kultur oder Gesellschaft man redet, kann eine andere Diskussion moralisch relevant sein.
Kann man denn überhaupt noch auf der oberen Stufe der Moralentwicklung, so wie Sie sie anschauen, kann man da überhaupt noch eine Meinung vertreten, dann zu sagen, doch, aber ich bin trotzdem dagegen?
Wir wollen gezielt ein bisschen den Zweifel fördern, der Schüler, weil diese, gerade in der Schweiz, mir ist aufgefallen, gibt es viele Leute, die denken, wenn meine Meinung ist zugleich meine Identität, und wenn ich meine Meinung ändere, dann verrate ich meine Identität. Und das ist ein Anti-Intellektualismus, wenn man so will. Es erlaubt gar keine Diskussion mehr, weil die Sache ist ja so klar, es ist ein Glaubensbekenntnis. Man glaubt, man ist im Recht und man braucht keine neuen Informationen. Und diese defensive, nicht neugierige Haltung ist von mir aus gesehen moralisch schädlich. Weil wir werden nie Kompromisse zustande bringen, wir werden nie eine vernünftige Diskussion auf einer höheren Ebene haben, sondern es werden immer nur dieselben Argumente kommen auf der Befürworterseite, auf der Gegenseite. Und dann kann man sich eigentlich die ganze öffentliche Diskussion sparen, weil die Leute haben ja ihr Glaubensbekenntnis abgelegt und durch das erübrigt sich ja jegliche Form der Diskussion. Und dann gibt es eine Volksabstimmung, wo man sich zur Gentechnik bekennt oder gegen die Gentechnik bekennt, aber das wäre wie, als ob man sich für den katholischen Glauben bekennt oder gegen den katholischen Glauben bekennt. Das macht irgendwie, das gehört eigentlich nicht in die Politik. Die Politik ist immer ein engagierter Diskurs, wo eben die andere Seite auch angehört werden muss. Wenn man nur an Diskussionen geht, um selber sein Statement abzugeben und die andere Seite einfach ignoriert, dann macht eine öffentliche Diskussion keinen großen Sinn.
Wie würde denn jemand aussehen, nachdem er ihre Intervention bekommen hat, wenn sie funktioniert hat.
Wenn der Schüler nach unserer Intervention fähig ist, aus verschiedenen Perspektiven zu argumentieren und verschiedene Perspektiven zu verstehen, dann hat er von mir aus gesehen einen Fortschritt gemacht in Bezug auf moralische Entwicklung. Das ist eigentlich der Hauptzweck unseres Projektes. Und es ist keineswegs so, dass am Schluss die Positionen immer positiver sind als vorher. Also bei der alten Kant-Jahre haben wir festgestellt, die sind nachher negativer als vorher. Also man kann überhaupt nicht sagen, wie das dann am Schluss aussieht, das Ganze.
Fragen wir also zum Schluss noch die Schülerinnen und Schüler, wie es für sie nach den 3 Tagen als Versuchspersonen in Philipp Ernis Projekt aussieht mit der Gentechnologie. Antwort geben der Gymnasiast Laurin Redding und die Gymnasiastin Arlette Müller.
Also der Ethiktag hat mir gut gefallen, er war gut strukturiert gewesen. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, aber bei der Präsentation, es ist relativ schnell gegangen. Und es ist, also mir persönlich, auch von Kollegen habe ich die Rückmeldung bekommen, es ist mir relativ schwer gefallen, die wichtige Information eigentlich daraus rauszupicken. Die Podiumsdiskussion am Ende habe ich sehr gut gefunden. Also im Großen und Ganzen echt gut.
Hat der Tag irgendetwas verändert in eurer Sichtweise über Gentechnologie?
Nein, eigentlich nicht. Also ich war schon von vorher eigentlich eher positiv eingestellt gewesen. Und es hat eigentlich nichts verändert daran.
Hat der Teil, jetzt der Ethikteil, wo es darum geht, aber es gibt verschiedene Arten von Ethik, man sollte sich darüber hintersinnen, warum ist man eigentlich gegen oder für Gentechnologie, hat das bei euch irgendetwas verändert in dem, was ihr zu Gentechnologie denkt?
Nein, das hat es nicht. Ich bin nicht sicher, ob das bei anderen der Fall war, weil es ist schon sehr theoretisch gewesen am Morgen und so sehr abstrakt. Ich weiß nicht, ob das wie gut dass es überkommt ist, dass man sich eben dann wirklich selber durch den abstrakten Theorieteil über Ethik auch dazu mehr Gedanken macht, wieso man jetzt für oder gegen ist. Also ich bin nicht so sicher, ob das so klappt.
Habt ihr das Gefühl, dass grundsätzlich eine positive oder negative Stimmung Gentechnologie gegenüber geherrscht hat?
Also ich wünsche mir, dass es negativ ist und ich habe auch das Gefühl, es ist eher so. Es gibt sicher einige, die dafür sind, dass also, es hat man ja gehört. Also beim Applaus hat man das gemerkt, wo es ein bisschen mehr Applaus, ein bisschen weniger. Ich denke, die Mehrheit ist wahrscheinlich dagegen, aber das widerspiegelt ja auch eigentlich die Schweizer Bevölkerung, die ja die Mehrheit dagegen ist. Und von dem her wird es eigentlich von dem schon repräsentativ eigentlich. Wie die Schweizer Bevölkerung halt eben eine sehr kritische Stimme. Und ja, was man sich nicht vergessen hat, natürlich auch viele Stimmen, die viel Personen, die sich halt auch nicht dafür interessieren und sich dem noch keine Gedanken machen. Ob sie dann schlussendlich würden gentechnisch veränderte Nahrung essen, ist eine andere Frage.
Ob das Projekt Gentechnologie im Schulzimmer eher polarisiert oder im Gegenteil die Kompromissbereitschaft in Bezug auf Gentechnologie bei den Schülerinnen und Schülern erhöht hat, darauf darf man gespannt sein. Denn nach Ablauf des eben verlängerten Gentech-Moratoriums werden Arlette Müller, Laurin Redding und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler über die Zukunft der Gentechnologie in der Schweiz mitentscheiden können.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.